Domradio weltweit.
Dazu begrüßt sie heute am Mikrofon Christoph Paul Hartmann. In der heutigen Sendung widmen wir uns Schweden. Knapp 10 Millionen Menschen wohnen in dem skandinavischen Land und die sind in der überwiegenden Mehrzahl evangelisch. Es gibt nur eine ganz kleine katholische Gemeinschaft, sie macht etwa 1,5% der Bevölkerung aus. Aber diese kleine Diaspora-Kirche in Schweden hat es in sich, denn ihre Mitglieder stammen aus über 80 Nationen, denn die katholische Kirche in Schweden ist eine Einwandererkirche. Und sie wächst. Was die Katholiken in Schweden ausmacht und wie sie es sich in der extremen Diaspora zurechtgemacht haben, darum geht es in den kommenden 2 Stunden. In Zusammenarbeit mit dem Bonifatiuswerk, dem katholischen Diaspora-Hilfswerk, werfen wir einen Blick auf Katholisch in Schweden, klein aber bunt. Schön, dass Sie zuhören. Beim Stichwort Religionen in Schweden, da denken nicht wenige Menschen direkt, na, die sind doch evangelisch. Und zwar alle, oder mindestens so gut wie alle. Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite aber falsch. Richtig ist, über 70% der Schweden sind evangelisch-lutherisch eingetragen, aber genauso richtig ist, die meisten haben mit Glauben und Kirche nichts mehr am Hut. Schweden ist ein sehr säkularisiertes Land. Woran das liegt, erklärt der Generalvikar des Bistums Stockholm, Pascal Lung.
Weil wir eine Staatskirche hatten bis 2000, die alles reguliert hat für einen jeder. Und dann hat man sich jetzt seit 15, 16 Jahren da entfernt. Ja? Aber schon früher. Also eine Säkularisierung war schon am Anfang des 20. Jahrhunderts bei uns.
Für viele Schweden war nämlich die evangelische Staatskirche auch immer gleichbedeutend mit staatlicher Macht, mit Kontrolle und Zwang. Deshalb haben viele Menschen die Gelegenheit genutzt, ab dem Jahr 2000 aus der Kirche auszutreten, da war sie dann nämlich keine Staatskirche mehr. Dazu kommt auch eine starke antireligiöse Bewegung in Schweden ab Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr. Dadurch kommt Religion im öffentlichen Leben in Schweden gar nicht mehr vor. Dazu kommen dann die Faktoren, die auch in anderen Ländern die Menschen von der Kirche entfernen, sagt Pascal Lung.
Wir haben auch Frieden gehabt, keine Kriege. Und ein Wohlstand, der immer besser wurde, ein sozialer Wohlstand. Ja, und das hat da sein Prägel gegeben.
Also sozusagen fast eine doppelte Diaspora, in der die Katholiken in Schweden leben. Wie das ist und wie sich das anfühlt, darum geht es gleich hier in Weltweit. Als katholische Diaspora gibt es in Schweden ganz andere Verhältnisse als in Deutschland. Und ein ganz anderes Land, ganz andere religiöse Verhältnisse und diese kleine katholische Kirche, die sich aus Angehörigen unterschiedlichster Nationen zusammensetzt, kennenzulernen. Dafür gibt es die Gelegenheit vom Bonifatiuswerk, für ein Jahr als Praktikant in den Norden zu gehen. Und ein Praktikant erzählt von seinen Erfahrungen in Schweden.
Ich glaube, wenn Sie aus seiner Spiritualität herausnehmen, aus dem Glauben heraus leben und das auch im Alltag leben und selbst zum Fragezeichen im Alltag werden, dann werde ich auch angefragt, was mein Glauben ausmacht, warum ich denn überhaupt da bin, warum komme ich denn eigentlich aus Deutschland, warum komme ich denn eigentlich dorthin und warum arbeite ich dort eigentlich?
Fragen, die Sebastian Schwertfeger gewohnt ist, denn er ist die Diaspora gewohnt. Er kommt gebürtig aus der Nähe von Berlin und studiert katholische Theologie an der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Und er ist Priesteramtskandidat für das Erzbistum Berlin. Als Praktikant hat er im Newman-Institut in Uppsala gearbeitet, der einzigen katholischen Hochschule in Skandinavien. Außerdem war er in einem Second-Hand-Laden aktiv.
Man kann sich das Second-Hand-Laden nicht so vorstellen, wie es bei uns ist, so ein kleiner Krustelladen, sondern wirklich eine sehr, sehr große Halle, die wunderbar sortiert ist, um dann dem Ganzen noch einen Mehrwert zu geben. Und ich finde das eine gute Sache, einfach Dinge nicht gleich wegzuwerfen, sondern aufzuarbeiten und für mehr Menschen ein Win-Win.
Ein Ort, an dem sich Menschen begegnen, die religiös ganz unterschiedliche Ansichten haben.
Das war faszinierend, dort einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dann mit dem Glauben nichts zu tun haben, auf der anderen Seite sich aber sozial engagieren, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, über Glauben auch.
Denn Schweden ist ein stark säkularisiertes Land. Nur etwa 6% der konfessionell gebundenen Menschen gehen sonntags in den Gottesdienst. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich religionskritische Strömungen in der schwedischen Gesellschaft etabliert. Religion spielt dort im Alltag heute fast keine Rolle mehr. Das heißt aber nicht, dass das für die Menschen auch keine Rolle spielt, sagt Sebastian Schwertfeger.
Eine Suche ist bei vielen da. Also ich würde nicht sagen, dass Menschen gleichgültig sind dem gegenüber. Und ich habe das auch in Skandinavien gemerkt, dass da auch trotzdem sich dieser Staat, gerade Schweden, als säkularer Staat bezeichnet. Gerade, dass dort auch sehr viele Fragen bei den Menschen dann da sind und Suchbewegungen da sind. Und dann muss man selbst halt wirklich Rede und Antwort stehen. Und das ist halt eine Möglichkeit in der Diaspora, sich mit dem Glauben selbst auseinanderzusetzen, weil er nicht in Anführungszeichen normal ist, sondern etwas doch neben der Spur läuft. Und somit muss ich selbst wichtig und richtig im Glauben stehen, um Antworten geben zu können. Und das ist, glaube ich, eine große Chance auch in der Diaspora, dann sich selbst auseinandersetzen zu können mit dem, was ich glaube.
Dieser starke Blick von außen verändert also die Art zu glauben, wenn es keine Selbstverständlichkeit gibt. Das hat Sebastian Schwertfeger auch in der katholischen Gemeinde gemerkt, im positiven Sinn, zum Beispiel im Gottesdienst.
Ich finde ihn lebendiger. Wir sind nicht mehr Kinder, die umherspringen und die auch umherspringen dürfen. Wenn Sie in Deutschland Gottesdienste haben, wo Kinder umherspringen, werden sie meistens dann fragend angesehen, dann werden die Kinder rausgeschickt oder rausgebracht, was auch immer. Aber dort ist es Teil davon. Dort ist Teil davon, dass man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam singt. Und ich finde auch am Singen merke ich es auch, habe ich zumindest in Uppsala ganz stark gemerkt, dass dort viel mehr kräftiger gesungen wird. Und wenn Sie am Sonntag dann oder in der Wochentagsmesse dann zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft oder was auch immer sind und singen, oder Sie sind zu 20 und Sie singen, das macht wesentlich mehr Spaß und da geht mir Feuer über. Und gerade am Sonntag, wenn Sie dann aus dem Gottesdienst herauskommen und Sie kommen gar nicht zur Tür durch, weil Sie die ganze Zeit im Gespräch mit anderen sind, dann findet Kirchencafé auch wirklich statt.
Wäre also alles besser, wenn wir alle in der Diaspora leben würden? So einfach ist das auch nicht, sagt Sebastian Schwertfeger. Aber
was wäre besser, wenn wir ein bisschen von dem Gefühl von der Diaspora mitnehmen würden, uns mit dem Glauben auseinandersetzen würden, was macht das eigentlich, was macht das aus, dass ich zum Gottesdienst gehe? Gehe ich hin, weil ich gesehen werden möchte? Gehe ich hin, weil es sowieso dazugehört? Gehe ich hin, weil ich mir irgendwann mal damit angefangen habe, das zu machen? Oder gehe ich hin, weil ich will, weil ich da Leute treffe, weil ich da in meinem eigenen Glauben gestärkt werde? Und das ist ein Riesenaufbruch und eine Riesenchance auch dort in Schweden gewesen. Es ist eine Riesenchance auch in der Diaspora, damit das auch zu lernen. Und ich glaube auch aus dieser manchmal Sattheit im Glauben herauszukommen und sich zu bewegen.
Sebastian Schwertfeger hat von seinen Erfahrungen als Praktikant in Schweden erzählt. Die katholische Kirche ist in Schweden eine sehr kleine Minderheit. Nur etwas mehr als 140.000 Menschen, das sind 1,5% der Gesamtbevölkerung, sind katholisch. Aber es ist eine Gemeinschaft, die wächst, vor allem durch Zuzüge. Trotzdem sind Katholiken in Schweden eine absolute Randerscheinung. Und sie sind meistens Einwanderer. 80% der Katholiken in Schweden sind Zuwanderer. Was denken also die Schweden von den Katholiken? Darüber habe ich mit Benedikta Lindberg gesprochen. Sie arbeitet als Generalsekretärin der katholischen Lebensrechtsorganisation Respekt in Stockholm. Frau Lindberg, wie werden Katholiken in Schweden wahrgenommen?
Ja, wir sind eine Minderheit und es gibt ganz unterschiedlich, wie wir gesehen werden. Viele wissen überhaupt nichts von der katholischen Kirche. Für viele ist es auch eine Art, also die wissen so wenig, dass sie glauben, dass es eine Sekte ist, im gleichen Niveau wie Zeugen Jehovas. Also das Wissen der Schweden um die katholische Kirche ist sehr begrenzt. Und dann gibt es die, die uns als Dunkelmänner sehen. Und es gibt wiederum die, die uns bewundern dafür, dass wir eine gerade Linie haben und die gut philosophisch unterbaut ist.
Sie arbeiten für die Lebensrechtsorganisation Respekt. Wie schwer ist es für Sie, Ihre Themen in der Gesellschaft unterzubringen?
Die sind schon ziemlich schwierig unterzubringen, weil jetzt mal ganz konkret die Abtreibungsfrage ist ein Tabuthema, weil sobald man das anspricht, gibt es eigentlich nur zwei Lager, entweder für oder dagegen. Und wir werden da auf dem Gebiet leider gar nicht mehr ernst genommen.
Müssen Sie da anders auf die Leute zugehen?
Es gibt noch viele andere Themen. Wir können nicht die schwedische Politik ändern und wir haben auch nicht als Ziel, weil wir nicht politisch arbeiten, die schwedische Politik zu ändern. Unser Ziel ist es, die Menschen zu informieren und Informationen über diese Fragen zu verbreiten und die sind ja umfassend und es ist ja nicht nur die Abtreibung, die in dieses Gebiet reingehört. Und deswegen greifen wir das von ganz verschiedenen Gebieten an.
Auch wenn Schweden ein recht säkulares Land ist, die überwiegende Mehrheit ist lutherisch. Wie nehmen Sie die lutherische Kirche wahr?
Die ist in der Dominanz und die meisten Menschen zählen sich noch immer dazu. Es ist allerdings nicht mehr die Staatskirche, wie es früher war, bis 1990. So, man muss schon aktiv sein, aber sie sind absolut die Mehrheit. Und die sehen in uns manche aus dieser Gruppe sehen nur die katholische Kirche als Minderheit, aber die Bischöfin ist deutsche ursprüngliche und sehr bewusst darüber, dass die katholische Kirche schon ein bisschen größer ist als das, was sie in Schweden sieht.
Also ein ambivalentes Verhältnis der Schweden zu den Katholiken. Gesprochen habe ich darüber mit Benedikta Lindberg, der Generalsekretärin der katholischen Lebensrechtsorganisation Respekt. Sie hören weltweit zur katholischen Kirche in Schweden. Das ist eine Diaspora-Kirche. Die meisten Schweden sind Protestanten, nur sehr, sehr wenige katholisch. Aber diese beiden Konfessionen sind ja nicht unbedingt Gegenpole, sondern sie können sich ja auch ergänzen. Wenn man die Katholiken in Schweden aber auf dieses Thema, auf die Ökumene anspricht, werden sie oft recht diplomatisch, wie zum Beispiel die Lebensrechtsaktivistin Benedikta Lindberg.
Die Ökumene läuft mehr oder weniger gut. An manchen Stellen ist eine sehr gute Zusammenarbeit und an anderen Stellen klappt es dann nicht so gut.
Der Grund ist in den Zahlenverhältnissen zu suchen, der großen Übermacht der evangelischen und der verschwindenden Minderheit der katholischen. Für den Stockholmer Generalvikar Pascal Lung ist das ein schwieriges Vorzeichen für die Ökumene.
Unsere katholischen Gläubigen sind nicht so interessiert auf die ökumenische Beziehung, weil sie jeden Sonntag versuchen, sie zur Kirche zu gehen, ihre eigene Glaubensgemeinschaft zu treffen, ja, und sich zu stärken. Ja. Und dann haben sie nicht so viel Zeit, da für andere Kirche ein Interesse zu haben.
Das heißt aber nicht, dass die Gemeinschaft von Katholiken und Protestanten gar nicht gepflegt wird. Ökumenische Verbindungen gibt es nämlich durchaus.
In jeder Pfarrei gibt es einen Verantwortlichen, der mit den anderen Kirchen im Dialog ist und auch gemeinsame Gottesdienst leiten. Ein Gottesdienst, der jetzt sich sehr verbreitet, das ist am Karfreitag. Und dann geht man durch die Stadt und macht eine Prozession, besucht, ja. Karfreitag in Schweden, ja, das ist der Tag, wo man nichts machen darf. Keine Musik, kein Fest, niemand ist draußen. Und dann gehen die Christen zusammen hinaus, ja, und feiern unseren Herrn.
Es funktioniert also vor allem auf der Ortsebene im Kleinen. Im größeren Rahmen etabliert sich das vielleicht ein wenig langsamer, auch weil es natürlich auf Seiten der Protestanten als großer Mehrheit nicht so viel Initiative gibt. Aber trotzdem, die ökumenische Bereitschaft steigt auch dort.
In der Spitze unserer Kirche, unser Bischof, er ist immer sehr aktiv und eingeladen in den anderen Glaubensgemeinschaften. Ja? Und er hat, der Bischof Anders Arborelius ist jetzt sicher, kann man sagen, eine geistliche Gestalt in Schweden. Ja? Keine Kirchenpolitik, aber der Glauben und die Hoffnung,
sagt der Stockholmer Generalvikar Pascal Lung. Es ist also ein kleines Pflänzchen, die Ökumene zwischen Katholiken und Protestanten in Schweden. Die katholische Kirche in Schweden, das ist eine Einwandererkirche, nämlich die überwiegende Mehrzahl, 80% der Katholiken in Schweden sind Migranten. Und die kommen aus insgesamt fast 90 Nationen. Also eine sehr bunte Gemeinschaft, eine sehr vielfältige Gemeinschaft. Wie sich das in der Praxis ausdrückt, dazu nun ein kleines Stimmungsbild.
Katholisch sein in Schweden, ich würde sagen katholisch essen. Wir kommen ja von verschiedenen Teilen der Welt. Und wenn man eine katholische Pfarrei besucht, ja, dann wird man immer von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Kulturen empfangen. Und unter einem Dach im selben Gottesdienst auf Schwedisch oder eine andere Sprache. Und danach haben wir, was wir den Kirchenkaffee nennen, das achte Sakrament. Und da sieht man ja Gerichte von der ganzen Welt.
Mit einem Schmunzeln beschreibt Pascal Lung die katholische Kirche in Schweden. Lung ist Generalvikar des Bistums Stockholm, des einzigen Bistums im ganzen Land. Alleine zur Gemeinde St. Eugenia in Stockholm gehören Menschen aus über 80 Nationen bei nur 8000 Mitgliedern. Ob Polen oder Kroatien, Korea, Vietnam oder die Philippinen, das katholische Schweden ist sehr bunt. Eine Folge der modernen Gesellschaft. Als einziges Land hat Schweden seinen Arbeitsmarkt sofort für Menschen aus Osteuropa geöffnet.
Die schwedische Gesellschaft hat ungefähr 25%, die nicht in Schweden geboren sind. Ja? Und wir haben jetzt in der Regierung, also im Staat, überall eine schöne Mischung mit bunten Namen und Farben, würde ich auch sagen. Ja? Und da gibt es Christen und Katholiken.
Diese Vielfalt sieht Pascal Lung auch als Auftrag. Denn nicht jeder Zuwanderer, der auf dem Papier katholisch ist, praktiziert seinen Glauben auch. Auch die Kirchenmitglieder aus den vermeintlich tief katholischen Ländern müssen stets neu gewonnen werden, weiß Lung.
Die katholische Kirche muss ja hinausgehen und die frohe Botschaft verkündigen. Und das ist jeder Tag etwas Neues, nicht nur für die Kirchenleitung, aber für jeder Katholik.
Dieses Hinausgehen ist aber manchmal gar nicht so einfach. Die Gottesdienste finden in den unterschiedlichsten Sprachen statt. Die vielen unterschiedlichen Kulturen wollen unter einen Hut gebracht werden, wollen Zeit und Raum haben, um ihren Glauben zu leben. Das läuft nicht immer nur harmonisch ab, weiß Benedikta Lindberg von der Lebensrechtsorganisation Respekt.
Die kommen miteinander klar und die streiten um den Raum. Es kommt alles vor. Natürlich, sind Menschen. Deswegen gibt es schon Uneinigkeiten um Räume, aber es gibt auch Einigkeiten um Räume. Und es wird die philippinische Messe gelesen und es wird die polnische Messe gelesen. Aber in der schwedischen Messe treffen sich dann auch wieder.
Dazu kommen logistische Probleme. Manche Gemeinden in Schweden sind so groß wie das deutsche Bundesland Bayern. Es gibt in Nordschweden ein Kloster mit Nonnen, die jeden Sonntag 400 Kilometer zur Messe fahren müssen. Sicher ein Extrembeispiel, aber es ist in Schweden keine Seltenheit, 50 bis manchmal auch 100 Kilometer zur nächsten katholischen Kirche fahren zu müssen. Das hält die Menschen aber nicht davon ab, zum Gottesdienst zu kommen, sagt Benedikta Lindberg.
Welche, die dann vielleicht einmal im Monat in die Messe gehen. Oder es gibt ja auch Gegenden, wo nur einmal im Monat die Messe gelesen wird von einem Priester. Und dann ist die Kirche halt den Tag voll. Und wenn dann den anderen Sonntag jemand eine Andacht macht, dann ist es vielleicht nicht ganz so voll.
Dadurch, dass die Katholiken eine so kleine Minderheit sind, sorgt das für großen Zusammenhalt. Deshalb sind die vielen unterschiedlichen Kulturen in den Gemeinden auch nichts, das die Gläubigen voneinander trennt, sagt Benedikta Lindberg.
Wenn man dann jemanden auf der Straße aus seiner Gemeinde wieder sieht und der dann aus einem anderen Land kommt, dann sieht man den Katholiken und nicht den Philippinen oder den Polen.
So klein die Gemeinschaft der Katholiken auch sein mag, sie wächst. Und das auch durch Konvertiten. 70 bis 100 Schweden schließen sich in jedem Jahr der katholischen Kirche an. Denn auch in einem so säkularen Land wie Schweden haben die Menschen Fragen. Die Kirche muss aber auch auf die Menschen zugehen, sagt Pascal Lung.
Die Leute da entgegennehmen, wo sie sind. Mit ihnen feiern, mit ihnen leben, essen, arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass hat schon Früchte gebracht. Wir haben ja Konvertiten. Ja? Und die Konvertiten heutzutage kommen nicht von einem anderen Glaubensbekenntnis. Ja? Die hatten noch nie keinen Kontakt mit einem Christentum.
In einem Land, in dem Religion fast keine Rolle spielt, kann eine lebendige Gemeinschaft überzeugen. Nicht nur die, die auf spiritueller Suche sind, sagt Pascal Lung.
Gestern Abend hatten wir noch eine Frau, die nicht gläubig ist, kein Bekenntnis hat, gesagt, ja, ich wohne gegenüber die Johanneskirche da. Und jeden Sonntag so viele Leute, die da kommen. Ja, sie sieht das und sie fand das sehr positiv.
Licht und Schatten also bei der bunten katholischen Kirche in Schweden. Mit nur 1,5% Katholiken ist Schweden Diaspora-Gebiet. Und eine Diaspora bedeutet Herausforderungen, aber auch Chancen. Wie die aussehen, darüber habe ich mit Monsignore Georg Austen gesprochen. Er ist der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, das ist das katholische Diaspora-Hilfswerk. Monsignore Austen, Kirche in der Diaspora ist ja eine Baustelle. Brauchen wir in diesen Gegenden neue pastorale Konzepte, um Glauben unter die Menschen zu bringen?
Zwei Dinge. Konzepte greifen nur, wenn sie vor Ort und mit den Menschen vor Ort entstehen und wenn der Blick geweitet wird, auch über den eigenen Kirchturm hinaus. Und das andere ist, es wird nicht funktionieren, sondern Glaube, der lebt ja aus und mit Traditionen, die wir haben. Und das andere ist für mich auch nochmal, wie können wir denn die Fragen der Menschen auch erreichen, vielleicht auch in Gegenden, wo Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und auf der anderen Seite wäre für mich auch wichtig, nicht nur Antworten zu geben, sondern ich höre ganz viel, wir suchen neue Konzepte, alle sind am Suchen, wer hat denn Antworten? Und das ist für mich das Spannende und da kann ich auch etwas in einer Diaspora-Situation lernen, wo vielfaches auch mit allen Schwierigkeiten auch Neuaufbrüche gibt, wo der Einzelne zählt, aber wo Menschen eben versuchen, aus dem Glauben das Leben zu gestalten und dadurch auch berührbar werden und wo sie sozusagen draußen zeigen, was sie drin glauben. Und das ist etwas, was dann in ein Konzept hineinfließen kann. Und ich glaube auch, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass Menschen, die eben hier sind, sicherlich die Schwierigkeiten erlebt haben. Was heißt es, als eine Minderheit, als Christ in einer doppelten Minderheit vielleicht sogar, den Glauben zu leben? Aber was kann ich auch davon lernen und mitnehmen als Ermutigung, wenn ich in Köln, in München oder woanders lebe, wo es vielleicht keine zahlenmäßige Diaspora gibt, sondern eine Glaubensdiaspora.
Was können wir denn von der Diaspora lernen?
Zum einen glaube ich, Diaspora ist nicht nur Schreckgespenst, sondern hier gibt es Menschen in einer Lebendigkeit, die oftmals in schwierigen Situationen, wenn ich an die Zeiten der DDR denke oder wenn ich daran denke, was heißt es denn in einer sehr bunten, treuen Verbindung auch zur Kirche, den Glauben als Stärke und Bestärkung zu sehen. Das ist für mich das eine Wichtige, dass es eben dort Menschen gibt, die authentisch Zeugnis geben vom Glauben. Das andere, dass ich auch mit weniger finanziellen Mitteln eine lebendige Gemeinschaft bilden kann. Natürlich als Bonifatiuswerk versuchen wir auch zu unterstützen von dem, was da ist. Aber das ist etwas, was ich auch mit wahrnehme. Das dritte ist für mich auch nochmal der Blick auf die Ökumene. Wo kann ich meiner eigenen Glaubensgeschichte und das Profil meiner Kirche erfahren, aber wo geben wir gemeinsam als Christen und Christinnen auch Zeugnis in einer säkularisierten Gesellschaft und Kirche? Und wo müssen wir vielleicht auch neue Wege suchen, Menschen zu erreichen, die sich vom Glauben entfremdet haben oder wo die Kirche sich von den Menschen entfremdet hat? Und wie kommen wir mit Menschen auch ins Gespräch, die nicht mehr glauben oder noch nie etwas von Kirche gehört haben? Und ich glaube, das kann man hier lernen.
Zum Stichwort Ökumene. In Nordeuropa haben wir ja eine übermächtige lutherische Kirche. Macht das Ökumene schwerer, weil ja vielleicht gar kein Interesse der Protestanten daran besteht?
Das würde ich sehr differenziert sehen. Also man muss schon sehen, dass ja lange Zeit und in manchen der nordeuropäischen Ländern die Kirche auch Staatskirche war oder ist. Und dass an manchen Stellen auch der geistliche oder geistige Zusammenhalt auch so ein Stück weggebrochen ist, was ich auch sehr schade finde. Und dass diese Länder schon sehr säkularisiert sind. Schauen Sie nach Norwegen, schauen Sie nach Schweden. Und das, wenn ich oft erlebe, was die Leute an der katholischen Kirche dort schätzen, die ja sehr im Aufbruch begriffen ist, dann muss man sehr deutlich sagen, es ist eine Migrantenkirche in Norwegen beispielsweise sind 15% etwa mit norwegischen Wurzeln und 85% mit Migranten, die dort kommen. Und was heißt das dann für diese 15%, 85% zu integrieren? Das geht nicht. Es funktioniert aber. Und das ist eben das Spannende für mich. Das andere ist, dass gerade die katholische Kirche gesucht wird in Fragen von Kompassgebung, sage ich einmal, geistlich, eine Beheimatung, aber auch in moralischen, ethischen Fragen auch gesucht und geschätzt wird. Und ich fand es sehr schön, was Kardinal Lehmann vor einiger Zeit gesagt hat. Ihm ist eine schlappe Mehrheit weniger lieb als eine wache Minderheit, die mehr erreichen kann. Und das freut uns auch vom Bonifatiuswerk sehr stark, dass es dort einen Aufbruch in der Kirche gibt und dass wir eine sehr junge Kirche, materiell arm, aber trotzdem mit einem Reichtum der Länder und Nationalitäten bei allen Problemen, die das auch gibt, Und auch in den Fragen der Ökumene ist es wirklich sehr schade, dass gerade in der lutherischen Kirche viele auch innerlich Abstand nehmen, obwohl sie nominell dazugehören. Und so sehe ich das sehr spannungsgeladen. In Deutschland erleben wir auch viele Ab- und Umbrüche. Und in Nordeuropa erlebe ich eher Aufbrüche, wo wirklich die Räume zu klein werden, wo die Kirche wächst, sehr international und Weltkirche spürbar wird.
Sagt Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Gleich sprechen wir weiter über Katholiken in der Diaspora. In Skandinavien gibt es kaum Katholiken. Aber auch die Bindung der Menschen an die lutherische Kirche hat stark nachgelassen. In diesem Umfeld muss sich die katholische Kirche behaupten. Und darüber habe ich mit dem Generalsekretär des Bonifatiuswerks gesprochen. Das ist Monsignore Georg Austen. Monsignore Austen, was kann denn eine kleine Gemeinschaft wie die katholische Kirche einer säkularisierten Gesellschaft, die vielleicht vom Typ Mensch her eher lutherisch ist, was kann denn die einer solchen Gesellschaft geben?
Vom Typ Mensch ist man weder katholisch noch lutherisch, sondern der Mensch entscheidet sich ja selbst für den Glauben. Und katholische Kirche steht erstmal für mich dort oben in Nordeuropa, dass sie Menschen eine Beheimatung gibt im Glauben, die oftmals wegen ihres Glaubens geflüchtet sind oder die eine neue Heimat im Glauben suchen und dass sie dort gerade die Kirche schätzen oder auch dort eine Gastfreundschaft mit vorfinden, das ist für mich ein starkes Zeichen. Das andere, was ich auch glaube, ich sehe, wie können wir in einem so säkularisierten Umfeld über den Glauben ins Gespräch kommen? Was heißt Glaubensbildung? Was heißt Menschen, auch Erwachsene, an den Glauben heranzuführen? Und wo können wir auch in so einer Gesellschaft nochmal ein Zeichen setzen, das wahrgenommen wird, auch wenn man eine Minderheit ist oder in der Vergangenheit katholisch sein war verrückt sein in diesen Ländern oder war verboten? Und das entwickelt sich einfach in kleinen Zahlen. Wenn man zwischen 1 und 3% der Bevölkerung in Nordeuropa zur Kirche gehört, dann ist das schon eine große Herausforderung, auch in einer Vereinzelung zu leben. Und wie erfahre ich überhaupt eine Glaubensgemeinschaft? Und das sind Dinge, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen, nicht um zu klagen in Deutschland, sondern uns der Realität zu stellen und dann zu sagen, was macht denn das Profil unserer Kirche heute aus? Und Sie wissen das, im Winter, wenn Sie Reifen haben, wo das Profil nicht mehr greift, dann kommen Sie in Schleudern. Und da sind wir im Moment an vielen Stellen. Also gilt es, das Profil zu schärfen und nicht nur zu suchen und Konzepte zu schreiben, sondern auf die Menschen zuzugehen. Was ist der Kern unserer Glaubensbotschaft? Wie können wir den Glauben feiern? Wie können wir Rituale entwickeln, auch um den Glauben berührbar zu machen, anfassbar? Und was brauchen wir für eine Sicht, die nicht nur auf uns guckt, sondern die Welt auch im Blick hat? Und wo werden wir in der Welt gebraucht?
Die katholische Kirche in Schweden ist eine Einwandererkirche mit mehr als 80 unterschiedlichen Nationalitäten. Kann da vielleicht die katholische Kirche auch ein Ansatzpunkt für Integration sein?
Natürlich. Aber neben der Willkommenskultur, die man auch entwickeln muss, und das ist für mich wirklich eine Eisbergfrage, die uns auch in Deutschland betrifft, wie kommen Menschen denn bei uns in den Gemeinden an? Das gilt für Neuzugezogen, das gilt für Migranten, das gilt für Flüchtlinge. Haben wir die überhaupt im Blick? Wie fühlen die sich wohl bei uns? Werden die wahrgenommen? Werden die aufgenommen? Das sind der Kennzeichen einer Gemeinschaft. Und neben dem Willkommen ist jetzt die Herausforderung, wie können denn die Menschen integriert werden? Das heißt für mich nicht, sie hineinzuziehen, sondern wie kann man von den verschiedenen Kulturen, den Lebensstilen lernen? Wir haben verschiedene Riten, orientalisch. Wir haben die Riten, die uns hier mehr in Europa oder in Deutschland bewegen. Wir haben unterschiedliche Sprachen. In welcher Sprache bete ich? Was ist mit der zweiten Generation? Und wenn ich dann noch mal ein Stück weiter denke, was ist mit Menschen, die eine andere Religion haben? Erstmal darum zu wissen. Und das ist für mich eines der großen Herausforderungen, dass viele oftmals die eigenen Inhalte unseres Glaubens gar nicht kennen. Wir reden dann viel von Toleranz, die ist auch wichtig, die wird so weich gespült. Und wenn ich in einen Dialog eintreten will, kann ich das, glaube ich, erst, wenn ich einen eigenen Standpunkt habe. Und das in einer Wertschätzung, auch die Frage der Menschenwürde, auch des Respektes zu tun, aber trotzdem auch zu sagen, ich muss erstmal meine eigenen Wurzeln kennen und die anderen kennenlernen, um dann auch zu sagen, was heißt dann Integration?
Die meisten Schweden sind, jedenfalls auf dem Papier, evangelisch-lutherisch. Wie ist es denn da um die Ökumene bestellt und wo ist da vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
Ökumene ist ja immer eine Frage, wie gelingt das vor Ort? Das hängt ja von Personen ab und Manches hängt an den großen theologischen Köpfen, die Dinge, die da sind. Das eine ist, so wie ich eine Lebensgeschichte respektiere, muss ich auch eine Glaubensgeschichte respektieren. Und es ist natürlich immer noch ein Skandal, dass wir als Glaubensgeschwister getrennt leben. Manche Dinge kann ich auch nicht einfach wegwischen, aber es hat sich in den vergangenen Jahren einiges auch getan, wo ich glaube, dass heute, wenn man zurück in die Geschichte guckt, manches hoffentlich nicht nochmal so passieren würde.
Was denn zum Beispiel?
Wenn ich an die Rechtfertigungsfrage denke, wenn ich an viele Fragen denke, wo auch in der Vergangenheit der Respekt von katholischen Christen gegenüber Protestanten und umgekehrt nicht wahrgenommen wurde. Wenn ich an all die Dinge denke, die in der Anerkennung der gemeinsamen Taufe auch mit passiert. Wenn ich daran denke, was wir auch an Möglichkeiten haben, heute uns einzusetzen für den Frieden, die Bewahrung der Schöpfung. Aber auch, wo gehen wir gemeinsam hin, wenn es um Anfang und Ende des Lebens geht. Das sind wichtige Fragen, die uns herausfordern. Und da sollten wir uns nicht zerstreiten, im guten Sinne ringen um Antworten, auch Gewissensentscheidungen, aber auch, was können wir aus dem Glauben verantworten. Und dann auch der Welt unsere Meinung zu sagen und uns nicht zurückziehen in Kuschelecken. Und das finde ich eben das Wichtige, dass wir auch als Kirche, auch wenn wir mehr eine Minderheit werden, aber wie gesagt, eine wache Minderheit ist mir lieber als eine schlappe Mehrheit.
Sagt Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Es war ja schon Thema bei uns, wie viele unterschiedliche Nationen bei den Gemeindemitgliedern in Schweden vertreten sind. Gleiches gilt übrigens auch für die Priester. Im Bistum Stockholm, das ganz Schweden umfasst, gibt es 156 Priester. Und davon sind 31 Schweden, 12 kommen aus Deutschland. Die größte Gruppe bilden die polnischen Priester übrigens. Ähnliches kann man auch sagen, wenn man sich ein bisschen die Liste der katholischen Bischöfe von Stockholm anguckt. Der momentane Bischof Anders Arborelius, der ist seit 1998 im Amt, ist der erste Schwede. Vor ihm war das zum Beispiel Hubertus Brandenburg, ein Deutscher, John Edward Taylor, ein Amerikaner, Knut Ansgar Nelson, ein Däne und vor ihm als erster Bischof von Stockholm, das gibt es seit 1953, Johann Evangelist Müller, ein Deutscher aus Bayern. Also sowohl auf der Vorderseite des Altars, die davor sitzen, und derjenige, der dahinter steht, sehr viele unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Herkunftsstaaten in der kleinen, aber bunten katholischen Kirche in Schweden. Das Thema heute bei uns bei Weltweit. Und damit geht es auch gleich weiter. Der Irak und Syrien gehören zu den Ländern der Welt, in denen Christen am meisten verfolgt werden. Um ihren Glauben ausüben zu können, müssen daher viele ihre Heimatländer verlassen und fliehen. Und sie fliehen zum Beispiel auch nach Schweden, denn neben Deutschland gehört Schweden zu den europäischen Ländern, die viele Flüchtlinge aufnehmen. Und diese Flüchtlinge kommen dann zum Beispiel nach Södertälje. Södertälje ist eine mittelgroße Stadt, ungefähr 65.000 Einwohner und liegt etwa 30 Kilometer südlich von Stockholm. Und diese Stadt, Södertälje, hat sich zu einem Sammelbecken für Chaldäer entwickelt. Die chaldäische katholische Kirche ist mit der römisch-katholischen Kirche uniert. Bereits vor der Flüchtlingswelle von 2015 lebten in Södertälje so viele chaldäische Katholiken, dass das schwedische katholische Bischofsamt entschieden hat, eine neue Kirche für sie zu bauen, denn die alte Kirche ist viel zu klein geworden. Tini von Posa war vor Ort in der St. Johanneskirche in Södertälje und hat sich dort einen chaldäischen Gottesdienst angesehen.
Menschen drängen sich in die kleine Kirche hier in Södertälje, einer Kleinstadt im Süden von Stockholm. Familien mit Kleinkindern verfolgen den Gottesdienst im Kellerraum auf einer Leinwand. Diejenigen, die keinen Sitzplatz mehr finden, bleiben im Vorraum der Kirche stehen. Der Gottesdienst ist auf Arabisch und seine Besucher sind chaldäische Katholiken. Die Kirche ist schon lange zu klein geworden für die chaldäische Gemeinde in Södertälje. Durch den Flüchtlingsstrom im vergangenen Jahr, vor allem aus Syrien und dem Irak, ist die Gemeinde noch mehr gewachsen. Erste Versuche, eine neue, größere Kirche zu bauen, scheiterten an der Finanzierung. An dem Kirchenprojekt arbeitet der Architekt Martin Elia. Er selbst stammt aus dem Irak und lebt in Södertälje.
The first you came here, the first you Im ersten Jahr, als ich hier ankam, habe ich gefragt, wo ist unsere Kirche? Denn es geht ja nicht nur darum, die Sonntagsmesse zu besuchen, sondern auch darum, Leute zu treffen, mit ihnen zu kommunizieren, sich gegenseitig zu helfen. Es ist ganz einfach, in der Kirche treffe ich Menschen, die schon länger hier leben. Der Kontakt bringt mich zum nächsten Schritt, zu einem Job. Und durch diesen Schritt wiederum schaffe ich den Sprung ins schwedische System.
Über 1000 chaldäische Familien leben in Södertälje. Manche Schweden nennen die Stadt wegen der vielen alteingesessenen Iraker gerne mal Klein-Bagdad. Auch Priester Paul Rabban stammt aus dem Irak.
Ich weiß nicht, ob sie es hier Bagdad oder die Vereinten Nationen nennen. Doch sicher ist, die Menschen kommen hier von überall her. Die chaldäische Gemeinde vereint Hinzugezogene aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Libanon, dem Iran, der Türkei.
In den letzten Jahren hat sich die Lage der Christen im Irak zugespitzt. Es gäbe mehr Entführungen und Morde, so Martin Elia. Er kam bereits vor 15 Jahren nach Schweden.
Ich war der Erste meiner Familie, der den Irak verlassen hat. Jemand sagte zu mir, du hast einen sehr guten Job, dir geht es finanziell gut, warum willst du raus? Doch ich spürte bereits die Bedrohung für Christen. Ich kam sehr geplant, so wie ich alles in meinem Leben plane. Ich kam mit dem Flugzeug. Man konnte damals noch legal zwischen den Ländern hin und her reisen.
Der 21-jährige Delon Yalda besucht ebenfalls den Gottesdienst. Er ist erst vor 5 Jahren nach Schweden gekommen. Er und seine Familie wurden immer mehr bedroht.
It all started after the war.
Das alles fing nach dem Krieg an. Wir wurden verfolgt und wir waren ständig in Gefahr, entführt zu werden. Wir sollten zum Islam konvertieren. Wir wollten das nicht und beschlossen zu gehen und in Frieden zu leben. Islamisten haben meinen Cousin entführt. Sie forderten Lösegeld und wir haben bezahlt. Sie haben ihn aber trotzdem umgebracht.
Der Entwurf der neuen Kirche wurde überarbeitet, sodass ihre Finanzierung nun möglich ist. Der Bau soll im Sommer beginnen. Unter dem Dach der Kirche ist auch ein chaldäisches Kulturzentrum geplant. Besonders junge Menschen bräuchten einen Ort, der sie auffängt und an dem sie sich austauschen können, ist Martine Lia überzeugt.
Die Jugend ist unsere Zukunft. Wir, die Älteren, können ihnen unsere Erfahrungen weitergeben. Auch die meisten Neuankömmlinge sind junge Leute. Wir müssen ihnen mit allen Kräften helfen, sich ins schwedische System zu integrieren.
Tini von Poser berichtete aus Södertälje, einer Stadt in Schweden, wo viele chaldäisch-katholische Christen leben. Die Stadt Södertälje in Schweden liegt ungefähr 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Stockholm und ist eher beschaulich. Es leben knapp 65.000 Menschen dort. In der jüngeren Vergangenheit sind aber viele Flüchtlinge nach Södertälje gekommen und die haben die Stadt verändert, erzählt der Generalvikar des Bistums Stockholm, Pascal Lung.
Da haben wir viele Leute auch vom Nahen Osten aufgenommen, aus Irak, aus Syrien, auch Libanon früher. Und wenn sie zum Arzt gehen oder sogar in der Schule oder im Geschäft, ja, da haben sie zum Beispiel einen Katholik, der sie betreut, der sie bedient, ja. Auf Arabisch oder auf Schwedisch. Und die Leute haben das akzeptiert in Södertälje.
Und unter den Flüchtlingen sind viele chaldäisch-katholische Christen. Und denen wird die Kirche langsam zu klein. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Doch Besserung ist da in Sicht.
Wir bauen jetzt eine Kirche da. Ja? Und die Gemeinde zum Beispiel, als die Kommunalgemeinde, ja, ist sehr positiv dazu. Sie sagen, ja, sie bringen uns, und das hat da nicht ein politischer, aber ein Beamter gesagt, sie bringen uns das Licht da nach Södertälje. Ja? Und ihre Kirche muss man sehen. Die muss schön sein, ja, wie so ein Licht, wo unser ganzer Bezirk da beleuchten wird. Ja. Das finde ich, sind wir schon ganz weit gekommen.
Unterstützung für den Bau kommt aus Deutschland, genau genommen vom Bonifatiuswerk, dem Diaspora-Hilfswerk. Dessen Generalsekretär Monsignore Georg Austen sieht das als wichtigen Bestandteil der Arbeit des Bonifatiuswerks.
Unser Auftrag, dass wir sagen, wir möchten den Glauben auch weitergeben im Sinn des heiligen Bonifatius. Bonifatius heißt ja Gutes tun, das Evangelium weitergeben. Und wir haben das eben nicht nur jetzt in Södertälje, wo wir sehen, dass die Flüchtlinge dort eine Heimat und Beheimatung suchen, die ja auch zum Bistum Stockholm mitgehören. Aber wir haben das genauso in Trondheim, wir haben das in Island. Und deswegen sagen wir, wir wollen uns engagieren und wollen damit auch ein ganz klares Zeichen setzen. Ja, wir nehmen Menschen in Not und auf der Flucht auf und geben ihnen eine Beheimatung in der Kirche und helfen. Wir machen das ja nicht vom Bonifatiuswerk, wir unterstützen Hilfe zur Selbsthilfe.
Dann müssen die Gläubigen in Södertälje den Gottesdienst also bald nicht mehr vom Bildschirm aus verfolgen, sondern können selbst dabei sein, denn sie bekommen eine neue Kirche, unter anderem mit Unterstützung aus Deutschland vom Bonifatiuswerk. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Weltweit über die kleine, bunte katholische Kirche in Schweden angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Paul Hartmann. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.